wünsche allen einen gesegneten Sonntag, Trinitatis. Es passt heute unser Thema zu Pfingsten letzten Sonntag und auch zu Trinitatis, weil die Dreieinigkeit kommt auch vor. Wir machen weiter mit Johannes 4. Wir haben uns das angeguckt, die Begegnung von Jesus mit Menschen. Wir hatten Nikodemus in Kapitel 3 und wir hatten dann letzten Sonntag Kapitel 4, erster Teil. Jesus verlässt das Gebiet von Judäa, weil er weiß, es wird zu heiß für ihn dort. Er hatte so eine gewaltige Erweckungsbewegung ausgelöst, dass auch die Jünger des Johannes, die sich immer noch zu Johannes hielten, dem Täufer, zu Johannes sagten, der, dem du Zeugnis gegeben hast, der tauft dort und alle kommen zu ihm. Und deswegen wusste Jesus, so wie die religiöse Polizei Johannes den Täufer gefragt hat, wer bist du, würden sie ziemlich schnell kommen und ihn fragen, wer bist du? Und er wollte nach Galiläa gehen, er wollte dem ausweichen. Und wir hatten gesehen, dass er dann durch Samarien durchreisen musste. Und in Vers 1 bis 10 reist er dort durch und dann passiert etwas. Er ist am Brunnen, müde, kaputt, durstig. Die Jünger gehen in die Stadt Sichar und kaufen Sachen ein. Und dann kommt wahrscheinlich zur Mittagszeit 12 Uhr die Frau, die Samaritanerin, ungewöhnlich. Und er bittet sie einfach, gib mir bitte zu trinken. Daraus entwickelt sich ein Gespräch. Vers 10, haben wir gesagt, ist der Kernvers für diese ganze Predigt oder für diesen Abschnitt. Die Frau wundert sich, dass er als Jude, der eigentlich ja sozusagen in Anführungsstrichen feindlich ist, die Juden und die Samaritaner hatten viel Ärger gehabt im Laufe der Geschichte. In der Zeit vor Christus war es so weit gekommen, dass ihr Heiligtum auf dem Berg Gerizim zerstört wurde und dass viele Samaritaner zwangsjudaisiert wurden. Das war eine große Feindschaft und sie ist völlig überrascht, dass der überhaupt Wasser von ihr annehmen würde. Und dann entwickelt sich ein evangelistisches Gespräch und man merkt, Jesus ist ein Meister. Er startet mit der Bitte, gib du mir bitte zu trinken, und er bringt die Frau dahin zu sagen, gib du mir bitte zu trinken. Und der Vers 10 zeigt, dass wenn du wüsstest von der Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir bitte zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus benutzt absichtlich das Idiom lebendiges Wasser, das bedeutet im Hebräischen einfach fließendes Wasser. Wahrscheinlich haben die Aramäisch miteinander geredet, da ist es dasselbe. Auch in unserer griechischen Übersetzung kann man das noch nachempfinden. Und die Frau missversteht es auch. Sie denkt, es geht um H2O, es geht um das Wasser, was sie normal für ihren Körper und für ihre Familie oder für ihren Haushalt braucht. Familie hat sie ja zu dem Zeitpunkt nicht so richtig. Und dann entwickelt sich das weiter und es kommt so weit, dass sie die Bitte äußert und dann sagt Jesus, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder hierher. Und dann sagt die Frau, ich bin gar nicht verheiratet. Dann sagt der Herr zu ihr, und sie denkt ja immer noch, es ist sozusagen irgendwie ein Jude, ein Fremder und kann ihn nicht einordnen. Und er sagt dann zu ihr, 5 Männer hast du gehabt und den du nun hast, ist nicht dein Mann. Das hast du richtig gesagt. Und dann erkennt sie, er ist ein Prophet. Und wir hatten das letzte Mal festgestellt, anstatt dass sie jetzt irgendwie völlig entnervt wegläuft oder irgendwie aufschreit oder irgendwie ausrastet, redet sie weiter mit ihm. Sie erkennt das an, erkennt ihn als Propheten Gottes an und spricht dann das, was jetzt kommt, unser Text von heute. Sie sagt in Vers 19, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und bei den wichtigen Vers 10 hat man ja das Thema, wer ist Jesus und was ist die Gabe Gottes, die er durch Jesus geben will. Und in unserem Text, das letzte Mal waren wir so weit gekommen, Jesus ist ein Jude, das konnte die Frau also erkennen. Einmal fragt sie zwischendurch, weil er ohne Schöpfgefäß Wasser anbietet und sie fragt sich, bist du noch mehr als unser Vater Jakob? Und natürlich, als sie die Frage stellt, würde sie sagen, nein, das ist ja unmöglich. Das ist sozusagen, Jakob, das ist der Patriarch, den wir alle verehren und auf den auch unser Brunnen zurückgeht. Als sie dann aber merkt, er ist ein Prophet, öffnet sich eine Tür zur weiteren Entwicklung. Nachher merkt sie im Gespräch mit Jesus, Jesus ist größer als Jakob. Und das Verrückte geschieht. Nicht nur diese einsame Frau am Brunnen, die wahrscheinlich sozial verstoßen war in ihrem Ort, weil ihr Lebensstil nicht zu dem passte, was als richtig angesehen wurde. Und deswegen kam sie um 12 Uhr, das ist eine Vermutung natürlich nur. Aber auf jeden Fall, diese Frau, von der man es nicht gedacht hatte, löst eine starke Bewegung zu Jesus aus, weil sie lässt ihren Krug einfach da, das werden wir gleich sehen. Und sie erkennt, dass er Jude ist, dass er, die fragt sozusagen, wer ist jetzt größer, Jakob oder der, dann erkennt sie, er ist ein Prophet. In Bezug auf die Gabe Gottes hat sie bis Vers 19 gelernt, es ist lebendiges Wasser, es bannt die Gefahr des Verdurstens für immer, es wird im Menschen zu einer Quelle, die ins ewige Leben weitersprudelt. Und als sie dann das Wasser will, weil sie denkt, das ist ziemlich gut, wird deutlich, geh hin und hol deinen Mann. Und als sie dann sagt, ich bin nicht verheiratet, wird deutlich, da ist etwas, was noch bearbeitet werden muss. Und wir sind jetzt in Vers 20, da beginnt unser Text. Unsere Väter beteten an, auf diesen Berge an, und ihr sagt, in Jerusalem ist der Ort, wo man anbeten muss. Sie wechselt jetzt auf dieses Thema. Sie hat ihn aber als Prophet anerkannt und damit hat sie sich auch unter sein Urteil gestellt, wo sie auch weiß, was das beinhaltet. Also sie hat schon praktisch ein Stück weit Bereitschaft zur Buße signalisiert. Und jetzt bewegt sie aber stark die Frage, weil das war praktisch die Frage zwischen Juden und Samaritanern. Die Samaritaner haben denselben Pentateuch wie die Juden. Nur an ein paar Punkten ist der anders. Und da geht's genau um diese Frage. Es geht um den Gerizim. Da denken sie, das ist der wahre Ort der Anbetung, wo man Gott anbeten soll, der erwählte Ort, und die Juden natürlich Jerusalem. Und deswegen ist es völlig natürlich auch, dass sie jetzt diese Frage stellt. Jesus geht darauf ein. Sagt Jesus zu ihr, glaube mir, Frau, dass die Stunde kommt, wenn ihr weder auf diesen Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, weil das Heil aus den Juden ist. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, weil der Vater auch solche Leute sucht, die ihn so anbeten. Gott ist Geist und es ist notwendig, dass seine Anbeter ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn er kommt, dann wird er uns alles verkündigen. Spricht Jesus zu ihr, ich bin es, der ich mit dir rede. Zu diesem Zeitpunkt kamen auch seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau im Gespräch war. Keiner sagte freilich, was möchtest du oder warum redest du mit ihr? So ließ nun die Frau ihren Wasserkrug dort und ging weg in die Stadt und sagte zu den Menschen, kommt, seht euch einen Menschen an, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, der ist doch wohl nicht der Christus? Da gingen sie hinaus aus der Stadt und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger mit den Worten, Rabbi, iss! Er aber antwortete ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisset. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm etwa jemand etwas zu essen gebracht? Sagt Jesus zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate ist es, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebet eure Augen und schaut die Felder an, dass sie weiß zur Ernte sind. Schon empfängt der Erntende Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, dass sich Sehender und Erntender zugleich freuen. Weil in diesem das Wort wahr ist, ein anderer ist der Sehende und ein anderer der Erntende. Ich habe euch gesandt zu ernten in Bezug auf, was ihr euch nicht abgemüht hattet. Andere haben sich abgemüht und ihr seid in ihre Mühen hineingegangen. Und aus jener Stadt kamen viele zum Glauben an ihn. Von den Samaritanern und des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm gekommen waren, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. und noch viel mehr kamen zum Glauben um seines Wortes willen und sagten dann zu der Frau, nicht mehr um deiner Rede willen glauben wir, weil wir selber gehört haben und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Ihr merkt die Entwicklung bei beiden Fragen. Was ist die Gabe und wer ist Jesus? Es geht immer weiter. Am Ende ist er der Heiland der Welt. Am Anfang ist er ein Jude potenziellen Feind und am Ende Heiland der Welt. Und viele haben das aus Überzeugung gesagt, aus Erfahrung, weil sie das, was die Frau erlebt hat, er hat ja das Leben der Frau praktisch in dem zusammengefasst, so hat sie es empfunden. 5 Männer hast du gehabt und der, den du nun hast, ist nicht dein Mann. Das war ihr Leben. Das ist ein bisschen eigenartig, aber es sind nur wenige Worte. Und sie sagt zu den Leuten im Ort, der weiß alles. Der hat mir alles gesagt und hat, was ich getan habe. Und die haben das praktisch in den 2 Tagen, Trinkwort 2 Tage. Es sind nur 2 Tage, ja. Ich komme jedes Mal hier 2 Wochen hierher. Und Jesus, was der in 2 Tagen leistet, ist unglaublich. Und auf der Durchreise, ja, als sein Mann, der als am Brunnen ist, müde ist, erschöpft von der Reise, durstig, wahrscheinlich auch hungrig, und er vergisst den Durst und er vergisst das Essen, weil das ist sein Herz. Er will Menschen retten. Er ist Retter der Welt. Was muss der Erlöser der Welt, der Retter der Welt, was muss er für eine Eigenschaft haben? Dass er Leute zurückgewinnen will für Gott. Und da vergisst er alles. Da vergisst er Essen und Trinken. Jesus brannte von Liebe. Damals und heute. Also es ist ein gewaltiger Text. Jetzt gucken wir uns an, was passiert jetzt. Wir waren das letzte Mal bis Vers 19 gekommen. Jesus ist ein Jude. Die Frage ist, ist er größer als Vater Jakob? Und im Verlauf des Gesprächs wird deutlich, ja, der ist größer. Das macht Johannes ganz genial. Es gibt verschiedene Begegnungen, wo solche Sachen auftauchen. Hier ist es Jakob, in Kapitel 8 wird es Abraham sein. Und die großen Patriarchen sind halt Abraham, Isaac, Jakob. Und später dann als Prophet Mose durch den Bundesschluss und die 5 Bücher Mose. Und Johannes geht die alle durch, sozusagen. Und immer wird deutlich, dass Jesus tatsächlich größer ist als Jakob. In Kapitel 8 wird er sagen, ehe Abraham ward, bin ich. Oh Mann, die haben die Steine aufgehoben, um ihn zu töten. Ja, die waren fertig, ihn zu steinigen für die Aussage. Und hier ist das sozusagen, geht das friedlicher zu. Die Frau ist nur total perplex und lädt dann ein. Also er ist ein Jude, die Frage ist er größer als Vater Jakob. Das wird nachher quasi indirekt mit Ja beantwortet. Er ist ein Prophet, das hat sie aus Erfahrung gemacht. Und der Hammer in diesem Text, der eigentliche Hammer ist, dass Jesus etwas tut, von dem wir in den 4 Evangelien nur 2-mal sehen, soweit wir es wissen, hat es nur zweimal gemacht, dass er seine Identität von sich aus enthüllt. Was oft geschehen ist, dass Jesus gepredigt hat und Dinge getan hat, wo die Leute dann geschlossen haben, er ist der Messias. Oder ihn angerufen haben, wie Bartimäus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Und hat ihm zugetraut, dass er auch ihn heilen kann, was dann auch passiert ist. Aber es ist eine absolute Ausnahme, dass Christus sich hinstellt vor einen Menschen und sich ihm anvertraut. Wir hatten das in Kapitel 2 gesehen. Da war ein Wunder geschehen auf dem Passafest am Ende von Kapitel 2. Und viele kamen zum Glauben an ihn. Also sie haben also schon ein gewisses Vertrauen gehabt. Glauben heißt ja Vertrauen, hatten Zutrauen zu ihm. Und dann schreibt Johannes, aber er vertraute ihn sich nicht an. Denn er wusste, was im Menschen ist. Und er brauchte nicht irgendeinen Informanten, der ihm was über einen Menschen sagte, sondern sobald er einen Menschen begegnete, hat er gesehen, was der ist. Diese Frau hat die gesehen, 5 Männer gehabt, der jetzt hier ist nicht, sofort hat er alles gesehen. Der war Prophet, aber eben noch mehr als Prophet. Petrus wird am Ende des Evangeliums in Kapitel 21 sagen, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das wiederholt sich hier in diesem Ort sicher oder draußen vor dem Ort am Brunnen. Und das für mich Beeindruckende ist, Jesus wollte diese Frau retten. Und sie ist gar nicht mal Jüdin. Ihr kennt die Stellen, wo er den Jüngern sagt, geht nicht zu den Samaritanern, geht nicht zu den Heiden, denn ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ihr kennt diese Stellen, ja. Und hier macht eine Ausnahme. Und eine super, super, super Ausnahme. Der wollte diese Frau retten. Und die Reaktion der Frau zeigt, dass er das geschafft hat. Obwohl noch nicht Pfingsten ist. In Kapitel 6 sagt er an einer Stelle mal, die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sind Leben. Also die Leute konnten durch die Worte Jesu die Kraft des Geistes erleben, auch wenn sie die Gabe des Geistes erst später bekommen würden. Wir sehen das dann in Kapitel 7, wenn wir zu Kapitel 7, Vers 37 bis 39 kommen, was nötig war, damit der Geist richtig floss und die Menschen in ihrem Innersten verwandeln konnte. Das hier, was hier geschieht in Kapitel 4, ist eine Vorbereitung. Und die Fortsetzung ist Apostelgeschichte 8. Und zwei der Jünger, die hier waren und das miterlebten, waren Petrus und Johannes. Und die würden nachher von Jerusalem geschickt nach Samaria, damit sie das Werk des Philippus vollenden konnten, weil er hat das Evangelium verkündigt, aber die haben den Geist noch nicht empfangen und dann wird dort geschildert, wie das geschieht. Aber die vorbereitende Arbeit ist wie hier und das passt zum Erntebild. Der eine flücht das Feld und dann wird gesät und dann wird nachher geerntet. Und das, was Jesus hier macht, ist praktisch ein Vorbesuch, den Gott benutzt, um schon einmal ordentlich sozusagen hier eine Bastion in die Hand zu bekommen, die dann Gott benutzen kann, um weiterzuwirken. Er ist der Messias. Die Frau erwähnt es und das ist das Tolle bei diesem Gespräch. Da kommt immer ganz natürlich eins zum anderen. Ich habe gesagt, sie haben die fünf Bücher Mose. Und in den fünf Büchern Mose wird vorhergesagt, dass jemand kommt. Und den haben sie auch Messias genannt. Und das bedeutet Gesalbter. Und die Juden hatten verschiedene Leute, die sie erwarteten. Jetzt nicht nur die Samaritaner, auch die Juden. Die erwarteten einen Messias als Sohn Davids. Sie erwarteten einen Messias als Sohn Josefs. Sie erwarteten auch einen Messias aus dem Stamm Levi. Das waren jeweils Gesalbte. Das sind Vorstellungen, die nachweislich sind bei den Juden. Und die Samaritaner hatten also auch einen Messias, einen Gesalbten. Und sie wussten, dann kommt das, auf das wir warten. Der wird uns alles sagen, sagt die Frau. Und als Jesus hört, dass sie gläubig ist, dass sie als Samaritanerin das glaubt, dass sie ihn erwartet, stellt er sich hin und sagt, ich bin's, der ich mit dir rede. Das ist der Hammer, Leute. In Kapitel 9 macht Jesus das ähnlich mit dem Blindgeborenen, als er schon rausgeschmissen war aus der Synagoge, also auch ein Ausgeschlossen aus der Gesellschaft war, geht er extra hin, er sucht ihn auf und knüpft daran an. Dazu kommen wir dann später. Man merkt an manchen Stellen also, dass Jesus als Heiland echt manche Leute richtig aufsucht, die gar nichts wissen von ihrem Glück und er packt sie. Ich bin für sowas begeistert. Denkt ihr, dass Jesus das auch heute kann? Er kann's. Und es ist eine tolle Freude, das mitzuerleben. Deswegen spricht er auch von dieser Erntefreude, dass die Jünger gesandt werden. Er sendet sie in die Arbeit und dass sie nachher ernten werden, wo sie gar nicht die Vorarbeit geleistet haben. Was für eine Freude ist das, wenn man das erleben darf? Wollt ihr das erleben? Bittet ihn. Da ist das Gebet so wichtig. Jesus kann alles. Er sagte einmal, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, als ihn jemand um Hilfe bittet. Und die Frage ist, wie viel erbitten wir von ihm? Diese Frau stellt die Bitte schließlich angerichtet von Jesus, gib mir bitte dieses Wasser. Und dann kommt eine Bewegung in Gang, die diesen Ort erfasst. Es ist für mich begeisternd. Als die Frau dann, ist ja auch ein Witz, ja, die lässt, natürlich geht die nicht mit Krug hin und wieder zurück, die lässt ihren schweren Krug, der wahrscheinlich 10 Liter oder so fassen konnte, lässt ihn einfach da und mit den 10 Litern Wasser wäre der noch schwerer gewesen, ja. Und sie düst in den Ort und es ist schon ein Ding, ja, wie sie dann dahin geht, ne, sie geht dahin, hier steht, so ließ nun die Frau ihren Wasserkrug dort und ging weg in die Stadt und sagte zu den Menschen. Und kann man ja sagen, okay, warum lässt sie denn dort? Sie hätte ihn ja voll machen können und dann hingehen können, aber das hätte natürlich viel langsamer gedauert. Was sie wollte ist, wenn der jetzt ist und wenn die hier weggehen, das geht nicht. Das ist unser Messias. Sie wusste es, weil sie hat gemerkt, das ist ein Mann Gottes. Und als er sich hier offenbarte, wusste, da war sozusagen so voll das Upgrade von Jude, potenziell feindlich, und dann Prophet, ich weiß, du bist ein Prophet, und dann das Upgrade, der Messias kommt, der sagt, ich bin's dafür, das war für sie ratzfatz, das war erledigt, ja. Natürlich sagt sie nicht da in sicher, der Messias ist, da kommt her, sondern ihre Stellung war schwächer. Sie konnte das nur als Frage formulieren, aber sie macht es. Und die Leute kommen. Ja, das hast du hier. Kommt, seht euch einen Menschen an, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Der ist doch wohl nicht der Christus. Und das war praktisch der Türöffner. Diese Frau ist der Türöffner. Und wenn man möchte, dass irgendwo in einer Gegend Erweckung ist und dass Gott gewaltig die Kirche baut, dann braucht man solche Türöffner. Und in der Regel weiß man nicht, wer es ist. Das kann man nicht planen. Das ist in der Missionsgeschichte höchst interessant. Die unmöglichsten Typen wurden zu Türöffnern. In Pakistan, habe ich euch schon erzählt, das war Dit im 19. Jahrhundert. Und wenn man die Länder durchgeht, das kommt immer und immer wieder vor, dass Leute, wo man nie gedacht hätte, das ist ein Türöffner, der eine Erweckung auslöst, die Tausende, Zigtausende, Hunderttausende erreicht. Aber Gott weiß es. Und er steuert die an. Es ist begeisternd, Trinitatis, ja. Sowas kann man nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Das kann man nie planen. Und das geschieht nach Gottes Zeit. Und dann kommen sie hin und gingen dahin, ja. Und dann geht's weiter. Und das ist ja toll, wie der Herr Jesus, als die Jünger dann sozusagen, jetzt haben sie endlich das Essen und die wissen, der muss fürchterlich hungrig sein und isst. Und dann isst er nicht, sondern belehrt sie erstmal. Warum? Er braucht die Jünger. Er weiß, was jetzt kommen wird. Er sieht, die Frau geht ins Ort. Er weiß prophetisch, jetzt kommen die Massen. Und während er mit seinen Jüngern redet, kommen die ja. Und als er dann sagt, hebt die Augen auf und seht euch das Feld an, das waren die Leute, die kamen. Die kamen zu zig und Hunderten, kamen die Leute. Das steht manchmal da in den Evangelien, dass da steht, sie hatten noch nicht mal Zeit zum Essen. Das Essen ist öfters ausgefallen, weil da so ein Hunger war nach dem Wort Gottes. Und er war da, um das Wort Gottes zu lehren. Er war da, um Menschen, die Gott fern waren, nach Hause zu holen. Und dann praktisch erleben die Leute dasselbe. Aber er braucht die Jünger und spricht auch davon, dass er sie in die Ernte sendet. Er sendet sie dorthin, wo sie selber gar nicht die Vorarbeiten geleistet haben. Und sie haben dann die große Freude, einfach die Ernte einzusammeln. Ist natürlich toll. Die Pastoren, Evangelisten sind ganz großartige Leute, wo dann auf einmal 3000 zum Glauben kommen, wie zu Pfingsten, ja. Die sind gemachte Leute, ja. Aber wer hat's eigentlich getan? Der Eigentliche, der das tut, ist Gott. Und wir müssen praktisch nur irgendwo uns mit einreihen. Und dann sagen sie nachher auch über ihn, er ist der Heiland der Welt. Also hier bei Jesus ist es klar. Jetzt kommen wir zur Gabe. Wie entwickelt sich die Gabe in dem? Wir hatten gesehen bis Vers 19, lebendiges Wasser, Rettung vor der Verdurstungsgefahr. Das Quellwasser ist dann in das Wasser, das weitersprudelt bis ins ewige Leben. Und dann soll sie hingehen, ihren Mann holen. Das für mich lustig ist, sie hat keinen Mann. Aber wen holt sie nachher? Alle, die sie kriegen kann. Ja, ich finde das so cool, ja. Der Befehl war, hol deinen Mann, und dann lässt sie den Krug dort und sie ruft einfach alle, die sie kriegen kann. Möglicherweise war auch der Mann, mit dem sie ein Verhältnis hatte, dabei. Es wird jetzt nicht weiter thematisiert. Das ist in dem Sinn für uns als Zuhörer und Leser unwichtig. Aber es geht um die Rettung all dieser Leute. Die sollen alle gerettet werden. Und die merken, das ist der Heiland. Und man hat dann hier das Heil, das aus dem Juden kommt. Die Frau schneidet ja an, was ist jetzt der richtige Ort der Anbetung? Und Jesus sieht prophetisch, er sagt das ja auch den Jüngern an anderer Stelle, der Tempel wird zerstört werden. Und mit der Zerstörung des Tempels bis heute ist dieser erwählte Ort Gottes, Jerusalem, als Tempel und Ort der Anbetung ist passé. Man kann noch an die Klagemauer gehen und eben klagen. Aber der Tempel als der Ort, wo man weiß, hier ist die Gegenwart Gottes und ich kann Gott ansprechen und er hört mich und er antwortet mir, das ist passé. Und es wird ersetzt, wie wir schon in Kapitel 2 gesehen haben, als sie ihn fragen nach dem Zeichen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Der auferstandene Christus löst den Tempel ab, schon bevor der Tempel zerstört ist. Und das wird auch hier deutlich in unserem Gespräch. Was ist die Gabe Gottes? Sie fragt nach dem nach dem Ort der Anbetung soll man hier auf diesem Berg anbeten, das war der Gerizim oder in Jerusalem, und sich fragt jetzt ehrlich, und interessant ist, dass Jesus zwar sagt, das Heil kommt von den Juden, aber das sagt, die Zeit ist reif. Die ganze Welt ändert sich. Die Frage des Ortes der Anbetung wird in Kürze überflüssig sein. Ist jetzt schon und kommt. Die Stunde ist schon da und kommt, dass man Gott nicht mehr an einem Ort anbeten muss und dahin pilgern muss, um Gott zu begegnen, sondern dass Gott zu einem Menschen kommt, dass der Geist in den Menschen kommt und dass der Mensch selber zum Tempel des Heiligen Geistes wird. Das sprengt ja alle bis dahin vorhandenen Dimensionen der Anbetung. Es ist, die Gabe Gottes ist das lebendige Wasser, aber es ist halt auch der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, das Heil kommt von den Juden und durch Jesus kommt es zu den Menschen. Der Heilige Geist ist derjenige, in dem Gott angebetet werden muss. Also nicht Jerusalem, nicht Gerizim, sondern wenn man es so sieht, so wie du zum Tempel gehst und dich verneigst in Jerusalem vor dem Gott, der das durch Salomo und später wieder nach dem Exil wieder aufgebaut hat, so kommst du jetzt nicht an einen Ort, sondern im Geist. Ist auch ein Ort, aber es ist halt ein geistlicher Ort. Gott ist Geist. Und für den Menschen vollendet sich die Anbetung, wenn er connected ist zu Gott. Wenn der Geist Gottes ausgegossen ist in sein Herz, wenn das Wasser des Lebens in meinem Herz zu einer Quelle geworden ist und jetzt habe ich Gott. Und es ist immer nur praktisch ein Minischritt mental, dass ich zu Gott gehe und zu ihm komme oder ihn auch anbete. Das ist also das, was hier neu ist. Das ist der Heilige Geist, in dem Gott angebetet werden muss. Der Geist ist das lebendige Wasser. Und das Anbeten im Geist und in der Wahrheit steht im Kontrast zur Anbetung aus Heuchelei. Also man hat hier die Frage von der Frau. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, weil das Heil aus den Juden ist. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, weil der Vater auch solche Leute sucht, die ihn so anbeten. Okay, was bedeutet praktisch anbeten? Die Worte im Hebräischen und auch das Pendant im Griechischen hier, die bedeuten das. Man kann also so sich verneigen vor jemanden, dann ehrt man ihn auch schon, aber wenn es vollständig ist, dann geschieht das. Dass man ganz hinfällt auf sein Angesicht und sich niederbeugt, das, was die Moslem auch in der Moschee machen. Moschee ist übrigens Masjid und da steckt ein Wort drin, es ist semitisch, arabisch-semitisch. Das ist der Ort, wo man sich niederwirft vor Gott. Masjid ist der Ort der Anbetung, wo man sich niederwirft vor Gott. Das Zeichen, wenn man sich so niederfällt, das konnte in der Antike geschehen vor einem Menschen, wenn das ein König war, konnte man vor ihm niederfallen. Das bedeutete dann nicht religiöse Anbetung, das bedeutete dann, du bist mein Herr und du herrschst über mich und ich erkenne das an. Das konnte man unterscheiden. Schlimm war es natürlich, wenn ein Mensch sich dann zum Gott erklärte und in dem Zusammenhang gehuldigt werden wollte. Das passierte vereinzelt. Das war aber dann die Ausnahme. Normalerweise wird unterschieden zwischen dem Niederfallen vor einem Menschen, um ihn als Herrn anzuerkennen, als König über mir. Und wenn es um die Gottheit geht, dann eben vor Gott zur Anbetung. Der Tempel des Königs, das ist dasselbe Wort wie der Tempel Gottes. Also Palast und Tempel ist dasselbe Wort. Das geht alles Hand in Hand. Und jetzt, was heißt es, wenn ich praktisch anbete im Geist und in der Wahrheit? Dann mache ich das. Und das, was ich mache, drückt aus, er ist der Herr, du bist mein Herr. Und in Wahrheit bedeutet, das ist echt. Man kann es am besten verstehen, wenn man den Kontrast zu Hilfe nimmt, wenn man nur anbetet in Heuchelei. Jesus nennt das mal so, was heißt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Das ist Anbeten in Heuchelei. Also Worship ist gelogen. Ich mache alles, was ich will selber. Ich nenne ihn mit den Lippen Herrn. Jesaja steht das mal, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Das ist praktisch der Kontrast. So kann man verstehen, was bedeutet Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, wenn der Geist ausgegossen wird, der heißt ja Heiliger Geist, auch im Johannesevangelium, und der heißt auch Geist der Wahrheit. Und die Wahrheit bedeutet jetzt praktisch eine Relation zwischen dem Gläubigen und Gott, dass das Verhältnis authentisch ist und es bedeutet auch Treue. Dasselbe Wort im Hebräischen und auch im Griechischen kann so benutzt werden, bedeutet sowohl Wahrheit als auch Treue. Das heißt, der, der in Geist und Wahrheit anbetet, ist einer, der echt treu ist. Der jetzt heute Gott anbetet und morgen irgendeinen Götzen oder eben der hört, was Gott sagt. Das ist das, was bei der Wiedergeburt in Kapitel 3 hatte ich ja erwähnt, dass Hesekiel das ankündigt, dass Gott sie mit reinem Wasser heiligen wird und befreien wird von allen Verunreinigungen durch die Götzen und durch das Leben vorher. Und dass er ihr steinernes Herz rausnimmt und ihnen ein fleischernes Herz geben würde und seinen Geist in sie geben würde und Leute machen wird, die dann in seinen Geboten wandeln. Das ist genau dasselbe Bild. Der Geist Gottes ist der Heilige Geist, das heißt, wer den Geist empfängt, der wird geheiligt werden. Und es ist der Geist der Wahrheit, das heißt, wer den Geist empfängt und der ist in ihm drin und wirkt in ihm, der wird ihn authentisch machen. Natürlich sind wir alle Sünder. Natürlich gibt es einen Kampf zwischen Fleisch und Geist, zwischen uns. Und wir können auf die Nase fallen, auch als Gläubige. Aber die gute Nachricht ist, dass der Heilige Geist einen ziemlich langen Atem hat. Und der wirkt und wirkt und packt uns. Und David sagt einmal in Bezug auf eine Sünde in einem Psalm, da wird nicht erklärt, was für eine Sünde es war, aber da sagt er, als ich es wollte, verschweigen, verschmachteten meine Gebeine über meinem täglichen Klagen. Und er benutzt ein Bild, wie wenn er austrocknen würde. Und da bekannte ich dir meine Sünde und du vergabst mir. Und das ist praktisch eine Erfahrung, die auch Gläubige machen. Und man hat hier das, dass Gott das will und dass Gott das auch schafft, dass diese Sache, diese Anbetung, dass das geschieht. Ich habe schon gesagt, wie die Leute dann selber Erfahrungen machen und sagen, er ist der Heiland der Welt. Und wenn man jetzt diese Sache nimmt, habe ich das in Gebet formuliert, mit dem ich die Predigt abschließen möchte. Ich lese das Gebet erst einmal. Da merkt man die beiden Dinge, wer ist Jesus und was ist seine Gabe, sind beide hier da. Ich lese es erst einmal und dann bete ich das und wer will, kann das gerne mitbeten. Herr Jesus, ich nehme dich an und bekenne dich als Juden, sodass das Heil durch dich aus den Juden kommt, als Propheten, der mir das Wort Gottes sagt, als Christus, der auch mein König ist, dem ich gehorchen will, als mein Heiland, der mich gewiss ins ewige Leben hineinrettet. Ich gebe dir mein Leben. So gib mir bitte das von dir versprochene Wasser des Lebens, dass ich nicht verdurste, sondern erfüllt werde von deinem Heiligen Geist und gesättigt, dass ich dich anbete im Geist und in der Wahrheit, dass mein Leben dich verherrlicht. Jetzt lese ich das nochmal und ende dann mit Amen. Und wer die Predigt hört, online oder hier, und es mitbeten will, kann das ja innerlich mitbeten. Herr Jesus, ich nehme dich an und bekenne dich als Juden, sodass das Heil durch dich aus den Juden kommt, als Propheten, der mir das Wort Gottes sagt, als Christus, der auch mein König ist, dem ich gehorchen will, als mein Heiland, der mich gewiss ins ewige Leben hineinrettet. Ich gebe dir mein Leben. So gib mir bitte das von dir versprochene Wasser des Lebens, dass ich nicht verdurste, sondern erfüllt werde von deinem Heiligen Geist und gesättigt, dass ich dich anbete im Geist und in der Wahrheit, dass mein Leben dich verherrlicht. Amen. Wer dieses Gebet spricht von Herzen, der darf wissen, dass Jesus gesagt hat, bitte mich, so gebe ich dir das Wasser. Das ist das Tolle bei Gott. Du kannst dich auf Gott verlassen. Wenn hier jemand ist, der es gesprochen hat oder online zugehört hat, der es gesprochen hat, komm auf uns zu. Ich bin jederzeit bereit, also man muss die Zeit natürlich schaffen, zu reden darüber. Mein Leben ist selber so verändert worden, darüber zu reden und dich zu ermutigen und dir Tipps zu geben, wie dieses geistliche Leben gefördert werden kann. Wir danken Gott für seine große Gabe, für diese große Gabe vom Heiligen Geist. Amen.